Ihr werdet sicherlich schon gemerkt haben, dass es bisher ziemlich intensiv um das Gesetz Gottes gegangen ist. Nicht nur im Schuldbekenntnis und in der Bitte um Vergebung, sondern auch in der ersten Schriftlesung. Und wir wollen auch jetzt damit fortfahren. Und zwar aus dem Grund, dass das Gesetz Gottes eben nicht nur die Forderung eines grimmigen Gottes ist, sondern auch etwas anderes, was für uns als Christen, als erlöste Christen, einen Wert hat. Wir wollen daher mal eine kleine Reihe anfangen über die 10 Gebote. Und wir beginnen heute beim ersten und lesen dazu den ganz kurzen Abschnitt aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Sind nur die Verse 2 und 3. Zweites Buch Mose, Kapitel 20, Verse 2 und 3. Dort spricht Gott: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Vor diesem Hintergrund wollen wir auch einen kleinen Abschnitt aus dem Heidelberger Katechismus lesen, und zwar aus dem Sonntag 34, die Fragen 94 und 95. Wer das Gemeindebuch dabei hat, es ist auf der Seite 40. Ansonsten im roten Buch Fragen 94 und 95. Fragen 94 und 95. Dort lesen wir: Was fordert der Herr im ersten Gebot? Gott will, dass ich allen Götzendienst, alle Zauberei und Wahrsagerei, alle abergläubischen Hantierungen, auch das Anrufen der Heiligen oder anderer Geschöpfe meide und fliehe, damit ich meiner Seele Heil und Seligkeit nicht verliere. Stattdessen soll ich den einen wahren Gott recht erkennen, ihm allein vertrauen und in aller Demut und Geduld von ihm allein alles Gute erwarten. Ihn allein soll ich von ganzem Herzen lieben, fürchten und ehren, so dass ich eher alle Kreaturen aufgebe, als im geringsten seinem Willen zuwiderzuhandeln. Und Frage 95: Was ist Götzendienst? Anstelle des einen wahren Gottes, der sich in seinem Wort offenbart hat, oder neben ihm, irgendetwas ersinnen oder haben, worauf der Mensch sein Vertrauen setzt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Das Gesetz Gottes zu lesen ist in unserer Gemeinde üblich. Um etwas Abwechslung hineinzubringen, verwenden wir verschiedene Fassungen. Entweder die Originalversion im Buch Exodus oder die Wiederholung im Deuteronomium im 5. Buch Mose oder eine der Zusammenfassungen in den Evangelien oder auch die Auslegung durch die Apostel. Aber an jedem Sonntag stellen wir uns unter das Gesetz Gottes. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens deckt das Gesetz unsere Sünde auf. Es konfrontiert uns, die Sünder, mit den Forderungen des heiligen Gottes. Und es stellt unser Verhalten, unser Denken und unser Tun den Forderungen Gottes gegenüber. Und wenn wir dann diese Ansprüche Gottes hören und auf unser eigenes Leben blicken, dann sollte das Ergebnis eigentlich sein, dass wir unsere Sünde erkennen und damit auch unser Elend. denn Sünder zu sein, also gegen Gottes Gebote zu verstoßen, das heißt, von Gott getrennt zu sein. Von Gott getrennt sein, das ist ja unser Elend. Das ist übrigens auch die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Elend. Dieses Wort heißt ursprünglich so viel wie außerhalb des Landes oder entfremdet. Und durch Adams Fall, der uns zu Sündern und Unheiligen gemacht hat, sind wir von dem heiligen Gott entfremdet. Wir gehören nicht mehr in seine Gemeinschaft. Er kann uns so, wie wir sind, in seiner Nähe nicht mehr dulden. Und das zeigte Gott Adam und Eva ja auch sichtbar, indem er sie aus dem Garten Eden vertrieb. Aus dem Garten, in dem sie bisher Gemeinschaft mit Gott hatten. Gott vertrieb den Menschen in diesem äußerlichen Akt, um zu zeigen, dass der Mensch sich von ihm entfremdet hatte, dass er elend geworden war. Und dieses Elend zu kennen, das ist für uns außerordentlich wichtig. Der Heidelberger Katechismus fragt ja auch gleich zum Anfang, gleich am zweiten Sonntag, was musst du wissen, um selig zu werden? Ich kürze diese Frage mal etwas ab. Und dann werden als Antwort drei Punkte genannt. Und der erste Punkt ist, ich muss wissen, wie groß meine Sünde und mein Elend sind. Bevor wir das wissen, brauchen wir gar nicht weiterzureden. Da können wir viel von Christus erzählen. Aber wenn wir nicht wissen, was wir mit diesem Christus anfangen sollen, wozu dieser Christus denn gut ist, wozu er uns nütze ist, dann führt das alles ins Leere. Wenn diese Basis nicht gelegt ist, dann wird aus Christus eben allenfalls der gute Kumpel, mit dem es sich gut leben lässt. Christus kann nicht recht verkündet werden als der Heiland und der Erlöser, wenn nicht zuvor gesagt wird, wovon er denn erlöst. Und hier kommt nun das Gesetz ins Spiel. Das Gesetz zeigt uns unser Elend, also unsere Entfremdung, unsere Trennung von Gott, indem es uns erkennen lässt, dass wir eben Gottes Ansprüchen nicht gerecht werden können. Wir haben am Anfang das Gesetz in seiner ganz einfachen Zusammenfassung gelesen. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Eine ganz simple Forderung eigentlich. Aber genau da liegt das Problem. Ich kann Gott und meinen Nächsten nicht lieben. Ich bin von Natur geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Ich als Mensch, ich kann diese Trennung von Gott, dieses mein Elend, nicht überwinden. Das ist also die erste Sache, die wir wissen müssen, um selig zu sein. Und dann kommt die zweite Sache. Dann kommt die Erlösung. Und jetzt hören wir etwas von der Gnade Gottes. Jetzt hören wir etwas vom Sühnopfer Christi auf Golgatha. Denn erst jetzt ergibt das Ganze doch auch einen Sinn für uns. Jetzt erst geht uns auf, warum wir genau diesen Christus und genau dieses Werk Christi so nötig haben. Denn er ist es, der uns von der Herrschaft der Sünde befreit, der uns Elende aus der Fremde zurückholt und uns wieder mit Gott versöhnt. Das ist der zweite Punkt, den wir wissen müssen. Und dann der dritte. Was kommt danach? Nachdem wir nun erkannt haben, dass wir aus reiner Gnade und ohne unser Zutun aus unserem Elend erlöst sind, was kommt dann? Dann kommt Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit, die besteht nicht darin, dass wir sagen Danke und damit ist die Sache erledigt. so wie das Elend den ganzen Menschen betrifft, so wie die Erlösung den ganzen Menschen betrifft, so muss auch die Dankbarkeit den ganzen Menschen betreffen. Ja, mit unserem ganzen Leben, in unserem ganzen Dasein als Erlöste müssen wir Gott Dank bezeugen. Nehmen wir mal einen etwas hinkenden Vergleich aus unserer alltäglichen Erfahrung. Wenn wir ein Geschenk erhalten, zum Beispiel ein Buch oder von mir aus auch aus dem SOS-Paket eine Krawatte, ein Schlips, dann zeigen wir unsere Dankbarkeit für dieses Geschenk am ehesten dadurch, dass wir das Buch zum Beispiel aufmerksam lesen oder die Krawatte zu passenden Anlässen umbinden. Mit anderen Worten, dass wir dieses Geschenk nutzen. Das ist die beste und die glaubwürdigste Art und Weise, für ein Geschenk Danke zu sagen. Dass wir uns diese Gabe zu eigen machen. Und so ist das auch mit der Erlösung, die Christus uns geschenkt und bereitet hat. Wenn wir nun von der Herrschaft der Sünde befreit sind, dann sollen und wollen wir unser Leben eben nicht mehr unter den Leitpfad der Sünde stellen, sondern wir wollen es gemäß dem Willen Gottes führen. Und der Wille Gottes für unser Leben, nun, der findet sich wiederum im Gesetz. Und so rückt dieses Gesetz nun in eine andere Funktion, in eine zusätzliche Funktion. Es wird zur Regel für unser Leben auf Dankbarkeit. Und vor diesem Hintergrund wollen wir nun Stück für Stück das Gesetz Gottes betrachten. Unser Predigttext ist heute das erste Gebot. Und unter dem Thema Ich bin der Herr, dein Gott, wollen wir drei Fragen beantworten. Die erste Frage, wer ist unser Gott? Die zweite Frage, was tut unser Gott? Und die dritte Frage, was fordert unser Gott? Ich bin der Herr, dein Gott. So beginnt das erste Gebot. Das erste Gebot beginnt nicht bei dem Satz, du sollst, sondern es beginnt hier. Ich bin der Herr, dein Gott. Hier offenbart sich Gott. Hier legt er die Grundlage für die folgenden Verse. Und er nennt hier seinen ganz besonderen Namen, der in unseren Bibeln eben meist mit Herr in Kapitelchenschrift wiedergegeben wird. Im hebräischen Urtext steht hier das Wort Yahweh, der Bundesname Gottes. Der Name, der in etwa bedeutet, ich bin, der ich bin. Ich bin der Ewige. Ich stehe über allem. Ich existiere unabhängig von allen Einflüssen. Ich bin vollkommen. Ich bin unveränderlich. Und ich bin treu. Das Merkwürdige ist, dass er sich mit diesem Namen persönlich offenbarte, das erste Mal, als er den Mose berief. Denn da sprach Gott im Blick auf die Vergangenheit, ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herr, Yahweh, habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Erst jetzt, zur Zeit Moses, als die Erfüllung der Verheißung, die Gott dem Abraham und dem Isaak und dem Jakob gegeben hatte, nahe war. Als Gott diese uralte Ankündigung, ihnen das Land Kanaan zu geben, wahr werden sollte, da offenbarte er sich ihnen als Yahweh, als der Ewige, als derjenige, der sein Wort erfüllt, der treu ist und der nichts unvollendet lässt. Unter diesem Namen kommt er zu seinem Volk. Ich bin der Herr. Ich bin Jahwe. Und dann fügt er hinzu, ich bin dein Gott. Der Herr ist unser Gott. Denn all das, was sein Name bedeutet, das offenbart er in seinem Handeln uns gegenüber. Er erfüllt seine Verheißungen an uns. Er ist uns gegenüber treu. Er vollendet sein Werk an uns. Der Herr ist uns gegenüber nicht nur Gott der Allmächtige, das ist er auch, aber nicht nur. Er ist auch nicht nur der Gott des Himmels und der Erde, sondern uns gegenüber ist er mehr. Uns gegenüber zeigt er sich in seiner ganzen Vollkommenheit. Denn mit uns hat er seinen Bund aufgerichtet, indem er sprach, ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Und das steckt dahinter, wenn er sich nun auch heute noch einem jeden von uns so offenbart, ich bin der Herr, dein Gott. Und als Beweis seiner Treue erinnert Gott uns daran, dass er uns aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Da hat er gezeigt, dass seine Verheißungen keine leeren Versprechungen sind. Hier haben wir auch wieder einen Bezug zu dem, was ich in der Einleitung gesagt habe. Der Gott, der dieses Gesetz aufgestellt hat, als Spiegel, damit wir unsere Sünden darin erkennen, und als Richtschnur für unser Dankbarkeitsleben. Dieser Gott ist auch der Gott unserer Erlösung. Es ist der gleiche Gott. Er ist der Gott unserer vollkommenen Erlösung. Ich habe dich herausgeführt, mein Volk. Du bist frei. Das müssen wir beachten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kenne einen Pastor, der diese Stelle im Gesetz auch immer ganz besonders intoniert. Der ich dich herausgeführt habe. Es mag etwas übertrieben sein, aber ich finde das durchaus nützlich. Denn es erinnert uns daran, dass Gott uns tatsächlich von der Knechtschaft der Sünde befreit hat. Es ist abgeschlossen. Christus hat sich selbst als Sühnopfer dahingegeben. Seine letzten Worte am Kreuz waren ja auch, es ist vollbracht. Und das sollen wir bedenken, wenn wir das Gesetz hören. Damit wir das Ganze auch richtig einordnen können. Wir müssen nicht mehr befreit werden. Das Halten des Gesetzes ist kein Mittel, durch das wir uns das Heil erwerben können. Nein, wir haben das Heil. Wir sind aus dem Reich der Sünde befreit. Gut, wir sind noch nicht im himmlischen Kanaan angekommen. Wir sind noch, um ein Bild Israels zu bleiben, auf unserer Pilgerschaft durch die irdische Wüste. Aber doch sind wir frei. Der alleinige Grund für unser Heil, er ist gelegt. Wir können nichts dazu beitragen. Wir brauchen auch nichts dazu beizutragen. Es ist alles Gottes Werk in Christus. Und aus diesem Grund ist das erste Gebot auch so besonders. Ein Theologe hat mal einen Vergleich aufgestellt. Das Gesetz, das ganze Gesetz, die 10 Gebote, ist wie ein Haus mit einer großen Eingangshalle. Und diese große Halle, von der man in die weiteren Räume gelangt, das ist das erste Gebot. Egal welches Gebot ich mir anschaue, der Ausgangspunkt ist immer die Erkenntnis, dass derselbe Gott, der dieses Gebot aufgestellt hat, der Gott unserer Erlösung ist. Diese Erlösung, die ist der Grund und der Antrieb dafür, nach dem Gesetz Gottes zu leben. Und dann kommen wir nun zu der Forderung, die Gott hier aufstellt. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wir wollen dies nicht falsch verstehen. Wir wollen das nicht so verstehen, als ob es neben Gott noch andere Götter gäbe, als sei der Herr ein Gott unter vielen. Das ist ganz gewiss nicht der Fall. Es gibt nur einen Gott. Ich habe da mal einen Spruch gefunden, der allerdings in Englisch ist und man kann ihn nur erfassen, wenn man die Groß- und Kleinschreibung sieht. Er lautet, ich lese ihn mal vor, There are no gods. God is not a god, he is God. Also es gibt keine Götter. Gott ist kein Gott, er ist Gott. Es läuft darauf hinaus, dass es außer dem Herrn nichts geben kann, was Anspruch erhebt, Gott zu sein. Dass alles, was diesen Anspruch erhebt, nichtig ist. Und für diese Nichtigkeiten, die ja letztendlich Hirngespinste sind, kennen wir nun den Begriff Abgott oder Götze. Das Problem ist aber, dass dieser Götze in unserer Vorstellung zu Gott wird. Der Götze tritt in unserer Vorstellung an die Stelle Gottes, des einen, des wahren Gottes. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Herr Gott oder der Götze ist Gott. Einen dritten Weg gibt es nicht. Es gibt keinen Mittelweg und es gibt auch keinen Weg außerhalb der beiden. Einige Menschen behaupten ja, sie hätten überhaupt keinen Gott. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Psalm 14. Aber wie unsinnig das ist, das geht uns schon auf, wenn wir bedenken, dass doch kein Mensch ohne einen Gott auskommt. Denn dem Menschen als dem Geschöpf Gottes ist dieses Bild von Gott doch eingebrannt. Allerdings, und das ist das Problem, durch den Sündenfall ist es ins Gegenteil verkehrt. Es ist nicht weggefallen, es ist verdorben. Der Mensch braucht immer noch einen Gott. Aber er sucht den Falschen. Er will selbst Gott sein, aber überall merkt er, wo er an Grenzen stößt. Nicht wahr? Wir wissen doch um unsere Abhängigkeit. Tagtäglich erleben wir das. Wir sehen, dass wir nicht über den Dingen stehen. Wir sind auf so vieles angewiesen, haben auf so weniges Einfluss. Wir müssen essen, wir müssen schlafen. Wir sind darauf angewiesen, dass das Klima bestimmte Grenzwerte nicht überschreitet. Um allein nur daran zu denken. Und in dem Wunsch, dieses Missverhältnis, dieses Abhängigkeitsverhältnis, in dem wir stehen, irgendwie positiv zu gestalten, zu unseren Gunsten zu gestalten, da wird nun der Götze eingespannt. Auf irgendjemanden, auf irgendetwas vertraut man. Von irgendwoher erwartet man etwas für sich selbst. Dieser Götze, der kann nun die verschiedensten Gestalten annehmen. Nicht, wenn wir das Wort Götze hören, dann denken wir doch zunächst mal an irgendein Standbild aus Holz oder Stein oder Metall. Vor diesem Standbild wirft man sich dann nieder und betet es an und meint, das sei der Gott, von dem alles Gute zu erwarten wäre. Aber das ist ja nur eine Form. Natürlich hat der Heidelberger Katechismus diese Form ganz besonders im Auge. Denn es waren ja gerade die Auswüchse der damaligen Zeit. Wir nehmen das heute ja gar nicht mehr so wahr, aber damals, die reformierte Gemeinde, die lebte ja in diesem Götzendienst der römischen Kirche. in diesem Umfeld. Da vertraute man eben nicht auf den einen wahren Gott, sondern mindestens, wenn nicht noch mehr, auf Menschen. Auf Maria und die ganzen Herrscharen der Heiligen. Diese müssen sich der Gläubigen annehmen und ihre Anliegen dann vor Gott bringen. Ja, selbst die Kirche als Institution ist in den Rang eines Gottes erhoben worden. Ohne das Werk der Kirche ist den Gläubigen das Heil verschlossen, so heißt es in Rom. Ohne die Kirche haben sie keinen Zugang zu Gott. Zugang durch Christus, gut und schön, aber bitteschön auch durch die Kirche. Die Kirche ist der Mittler. Die Kirche und ihre Sakramente und ihre Zauberformeln und ihre Rituale. Auf das muss der Mensch seine Hoffnung und sein Vertrauen setzen. Götzendienst. Aber blicken wir mal in unsere Gesellschaft. Welche Götzen finden wir denn da? Jede Menge. Das Geld zum Beispiel. Der Mammon ist seit jeher ein ganz wichtiger Götze gewesen. Vom Reichtum erwartet der Mensch Sicherheit. Auf sein Bankkonto setzt er sein Vertrauen. Denn dieser Götze Geld, der verschafft den Menschen etwas Unabhängigkeit von äußeren Zwängen, die ihn einengen in seinem Drang. Nochmal die Frage aus dem Katechismus. Was ist Götzendienst? Anstelle des einen wahren Gottes oder neben ihm irgendetwas ersinnen oder haben, worauf der Mensch sein Vertrauen setzt. Trifft das nicht vielleicht auch auf die sogenannte Fortschrittsgläubigkeit zu? Vor allem von den Forschungsergebnissen im Bereich der Medizin oder der Biologie erhofft man sich ja immer sehr viel. Nicht wie wäre das eine Welt ohne Krankheiten, ohne genetische Defekte, ohne Hunger oder vielleicht gar ohne Naturkatastrophen. Ein technischer Fortschritt, der die schädlichen Kräfte der Natur zu bändigen weiß, unter Kontrolle bringt. Darauf setzen viele ihr Vertrauen. Was ist Götzendienst? Anstelle des einen wahren Gottes irgendetwas haben, worauf man sein Vertrauen setzt. Oder denken wir vielleicht an die verschiedenen Ideologien, die ja alle meist darauf hinauslaufen, den Menschen irgendwie innerlich zu verändern. Irgendeine verborgene Kraft im Menschen und damit in der Gesellschaft zu wecken. Der Kommunismus erhebt ja einige Theorien über gesellschaftliche Entwicklung in den Rang von Naturgesetzen. Der Umsturz der bürgerlichen Ordnung wird zur historischen Mission der Arbeiterklasse verklärt. Der Proletarier verwandelt sich hier gesetzmäßig zum sogenannten Mensch neuen Typs und errichtet dann das Arbeiter- und Bauernparadies. Und ganz vergleichbare Töne sind ja auch im Nationalsozialismus angeschlagen worden. Nur war es eben hier nicht eine bestimmte Klasse, sondern eine Rasse, die von Natur aus zur Herrschaft berufen sein soll. Abenteuerliche Theorien, abenteuerliche Weltbilder, die werden hier zu Götzen. Irgendetwas, auf das der Mensch sein Vertrauen setzt. Oder vergessen wir nicht die vielleicht etwas abgeschwächte Form dieser Ideologien, nämlich unser heutiges Gutmenschentum zunächst immer. Die Anhänger vertrauen auf das unergründliche Gute im Menschen. Nicht wie sehen die Zustände in der Welt, ja, dass es eben nicht so rosig aussieht. Aber sie sind überzeugt, dass irgendwann in naher oder auch ferner Zukunft die Menschen ihre animalischen Triebe aufgeben werden Die Menschen müssen doch erkennen, dass sie so, wie sie leben, nicht nur sich selbst, sondern auch anderen schaden. Ein Vertrauen auf die Vernunft, auf den guten Kern, auf eine Anlage im Menschen selbst. Davon erwartet man das Heil für diese Welt. Wiederholen wir ruhig noch einmal. Wenn der Herr uns verbietet, den Götzen nachzulaufen, dann nicht, weil er von diesen irgendeine Konkurrenz zu fürchten hätte. Denn diese Götzen, die sind ja nichtig, die sind ja ohnmächtig. Es gibt sie ja in Wirklichkeit gar nicht. Und darum, und das ist nun die Sorge Gottes für uns, sollen wir erkennen, dass es bei diesen Hirngespinsten eben keinen festen Halt gibt. Diesen festen Halt, den gibt es nur bei Gott, bei unserem Gott, beim Herrn. Was heißt das nun positiv? Negativ, du sollst dem Götzen nicht nachlaufen, aber positiv heißt es, du sollst Gott ehren. Du sollst nicht auf Götzen vertrauen, sondern auf Gott. Aber die Voraussetzung, um Gott zu vertrauen, ist, ihn zu kennen. Ihn zu erkennen als den, der er ist. Und darum tritt er uns entgegen mit seinem Bundesnamen, mit seiner Versicherung, er sei unser Gott und er ist der Gott, der uns aus Ägypten, aus der Knechtschaft herausgeführt hat. Und wo erkennen wir nun die wahre Substanz dieser Worte? Wo erkennen wir denn nun die Verheißung? Nicht die Verheißung, sondern die Erfüllung dieser Verheißung, dieser Aussagen Gottes. Die erkennen wir in Christus. Wenn wir Christus kennen, dann kennen wir den Vater. Denn in Christus hat Gott all seine Verheißungen wahrgemacht. In Christus hat er uns alle seine Gaben geschenkt. Für die, die in Christus sind, ist Gott der Bundesgott. Für die, die in Christus sind, ist er ihr Gott, ist er ihr Vater. Und für die, die in Christus sind, ist er darum auch der Erlöser. Wenn wir also Gott als den einen, den wahren Gott erkennen wollen, um ihm in Dankbarkeit zu gehorchen, dann müssen wir Christus kennen. Dann müssen wir also, um das Ganze praktisch zu machen, mit ihm verbunden sein, durch den Glauben. Und das ist dann die Frage. Glauben wir an Christus? Denn wenn wir an ihn glauben, dann haben wir auch Anteil an ihm. An allen seinen Schätzen. Denn in ihm ist ja auch das neue Leben. Das Leben, das wir als Sünder nicht führen können. Sondern das Leben, das nur der Sündlose haben kann. Und nur dieses Leben, das ist von der Dankbarkeit gekennzeichnet, die Gott einfordert. Wir müssen mit Christus verbunden sein, im Glauben, um diese Dankbarkeit vor Gott bringen zu können. Nochmal zur Erinnerung. Das, wofür wir danken, das ist geschehen. Das ist Tatsache. Gott hat uns aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt. Dafür hat er seinen Sohn gegeben, um uns freizukaufen. In Christus wissen wir, dass Gott der Gott unseres Heils ist. Er hat es uns in der Vergangenheit gezeigt und er zeigt es uns heute und er zeigt es uns auch in Zukunft. Der Herr ist unser Gott. Was brauchen wir mehr? Amen.